Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich wollte eigentlich heute mit Manu und Micha podcasten. Die sind aber nicht da. Die sind mit allen anderen nach Rapture gegangen. Deswegen muss ich das jetzt heute mal alleine machen. Das ist natürlich Blödsinn. Guten Morgen, Manu. Guten Morgen, Micha. Ein Dreiercast. Hurra, hurra.
Yeah, ja, endlich mal wieder.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Everybody's gone to the podcast.
Gut, Micha müssen wir jetzt mal so mitschleifen, der ist noch nicht ganz wach, heute früh haben wir gerade im Vorgespräch gemerkt, der jammert
etwas. Das hat aber mit der Uhrzeit wenig zu tun bei Micha immer.
Das kann auch sein, aber ich finde so dieses etwas Verschlafene, etwas Verträumte passt aber auch perfekt zu dem Spiel, was wir heute besprechen wollen. Man hat es ja schon rausgehört, Everybody's Gone to the Rapture. Ist das neue Spiel von den Indie-Darlings, nenne ich sie jetzt mal, The Chinese Room, also die haben ja Dear Esther gemacht unter anderem, was ja so gerade in diesen Spiele sind Kultur und diesen Kreisen ja extrem hoch gelobt wurde. Andere Leute haben es böse Walking Simulator genannt. Micha, glaube ich, du hast dich sehr darüber beschwert, dass man ein Spiel dafür so abstraft, ne?
Ja, ist halt ein Scheißwort, ne? Dann müssen wir die normalerweise auch, müssen wir ja konsequent auch andere Spiele so benennen und dann auch so Sachen wie Killing Simulator sagen.
Simulator.
Ja.
Ja, aber Landwirtschaftssimulator und so ist ja.
Ja. Und Killerspiele aber, ist ja im Prinzip dieses Wort.
Ist ja im Prinzip genau dieses selbe Wort. Also Walking Simulator ist reduziert, ist halt ein böses Wort, was diese Spiele halt total reduziert, weil das alles im Prinzip auch wegnimmt, was dieses Spiel auch ausmacht.
Gut, Manu, magst du mal erklären, um was es überhaupt geht bei Everybody's Gone to the Rapture?
Vielleicht musst du uns erstmal sagen, was Rapture auf Deutsch überhaupt heißt, weil das ist ja kein Ort in Unterparsing oder so.
Aber fast.
Aber auch nicht unter Wasser, ne? Ja.
Rapture ist ein Schweizer Kanton.
Rapture,
genau. Nee, also
Rapture. Steuerflüchtlinge, genau. Everybody's Gone to the Rapture.
Ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, ich dachte immer, Rapture wäre diese Zwischenwelt zwischen Tod und Leben, also das, was wir so als Fegefeuer bezeichnen. Ich habe dann aber festgestellt, dass das gar nicht unbedingt das aussagt, sondern dass das wörtlich bedeutet, dass sowas wie Entrückung, was mir überhaupt nichts gesagt hat, habe ich noch nie vorher gehört. Es ist im Prinzip so eine himmlische Sphäre, die so was bedeutet wie alle sind auf eine höhere Stufe des geistigen Zustands aufgestiegen oder hochgefahren. Also das heißt, ich dachte am Anfang tatsächlich, das ist halt so, wenn man noch nicht tot ist, sondern quasi so auf dem Übergang in die Totenwelt, da gibt's ja fast in jeder Mythologie, gibt's da irgendwie einen Begriff für, also auch bei den in der germanischen Mythologie, wenn du auf dem Weg nach Valhalla bist oder so, gibt's ja auch diesen Schwebezustand, nenne ich ihn mal, aber damit hat's gar nichts zu tun. Genau. Sondern das bedeutet im Prinzip, alle sind, also der Name von dem Spiel bedeutet halt sowas wie alle sind weg, alle sind in diese himmlische Sphäre gegangen, mehr oder weniger.
Genau, irgendwas nicht ganz Definiertes, ja. Mhm. Ja, weil ich habe nämlich dann auch mal nachgeguckt, ich dachte, ich gucke jetzt mal genau nach, was Rapture heißt, und dann ging es mir genauso wie dir, dass irgendwie Entrückung und Verzückung und so irgendwie das eigentliche Bedeutung des Wortes sind, gell? Dann war ich irgendwie auch verwirrt, weil so interpretiert hatte ich es nämlich auch so.
Gut, aber deswegen heißt es in Bioshock ja auch Rapture, ne? Weil die ganzen Wissenschaftler höher aufgestiegen sind. In der Hintergrundgeschichte, deswegen heißt die Stadt so.
Boah, mind blown. Jetzt habe ich Bioshock endlich verstanden.
Deswegen haben sie es so benannt. Ja.
Genau. Also bei Everybody's Gone to the Rapture ist man aber nicht unter Wasser wie bei Bioshock. Man befindet sich und man ist völlig undefiniert in diesem Spiel. Also man weiß bis zum Ende des Spiels nicht, was man selber eigentlich ist. Man schaut halt durch eine Kamera quasi und man hat auch das Gefühl, man läuft, aber es wird nie geklärt, ob man irgendwie eine lebende Person ist oder ob man nur quasi so als Beobachter in dieser Stadt ist. Man befindet sich in einem englischen Vorort, Dorf, das hat auch einen Namen, aber ich habe es gerade vergessen. Also diese Ortschaft gibt's auch in echt, gell?
Jein, die Ortschaft gibt's nicht. Dieses Valley, in dem du spielst, das ist quasi ausgedacht. Aber diesen Ort, also dieses Shropshire heißt's. Shropshire wird's, glaube ich, ausgesprochen. Ich glaube, das ist immer so eine Sache wie mit Gloucester, wird ja auch Gloucester ausgesprochen. Und es ist eine Grafschaft westlich von Birmingham. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ist ultra witzig, wenn ihr das mal macht, auf Google Maps eingeben und dann dieses Google Street View. Das schaut 1:1 aus wie im Spiel. Das ist wirklich der Wahnsinn. Diese englische Countryside mit diesen kleinen Steinmauern rechts und links der Straße und diese super kleinen gedrungenen Häuser, diese englischen. Und dann ist in der Mitte vom Ort ist ein Pub. Und also wirklich, wenn man das mal bei Google Maps eingibt und dann das mit dem Spiel vergleicht, muss man sagen, okay, das haben sie ja wirklich perfekt getroffen.
Ja, und sie haben also wirklich diese Stimmung perfekt getroffen. Es ist jetzt nicht so, dass diese, dass es irgendwie auf einer echten Geschichte basiert oder irgendwas und die Häuser sind jetzt auch nicht so komplett identisch positioniert wie irgendwie in dieser Stadt, aber es fängt diese britische, walisische Stimmung irgendwie super gut ein. Und das Ganze basiert ja auf der CryEngine. Also die haben sich wirklich ins Zeug gelegt und es sieht wunderschön aus. So ein bisschen vielleicht vergleichbar mit Ethan Carter, gell? Wo ja auch quasi so eine komplett leere Umgebung herrscht und man kann sich fast gar nicht satt sehen in dieser Umgebung. Man läuft da umher und bewundert einfach diese Schönheit, diese Idylle, die da vorherrscht. Und da passt ja auch der Name so perfekt zu dem Spiel, weil man eben merkt, irgendwas ist hier passiert. Warum rennen hier keine Leute rum? Warum trifft man denn hier niemanden?
Und keine Tiere, was ich auch extrem...
Bis auf Schmetterlinge.
Ja gut, aber so fand ich irgendwie... Du erwartest da halt Tiere in der Natur und wenn die dann auch weg sind, ich fand, du bezeichnest es als Idylle, ja, das stimmt auf den ersten Blick, aber ich fand es im zweiten Moment und Micha, wir haben da auch schon mal drüber geredet, dass Orte, die menschenleer sind, aber wo man eigentlich Menschen erwartet, eine ganz, ganz bedrückende Stimmung auf mich auslösen. Also so dieses, man merkt halt auch, da ist alles stehen und liegen gelassen. Man weiß nicht, was da passiert ist, es muss offenbar etwas Schlimmes passiert sein. Aber es liegt halt alles so da, als ob es die Leute so im alltäglichen Tagesgeschäft einfach so verlassen haben. Und ich finde, das hat auf mich weniger dann den Eindruck einer Idylle, sondern auf mich persönlich wirkt es immer sehr beklemmend.
Ja, also die Stadt ist eine Idylle und die Landschaft, aber die Situation, die man vorfindet, ist sehr beängstigend. Das fand ich dann auch irgendwann sehr gruselig.
Aber Tiere gibt es tatsächlich, ne? Also man hört ja doch schon die ganze Zeit Vögel und es gibt auch Insekten wie Bienen zum
Beispiel. Vögel eben nicht, Vögel nicht mehr.
Doch.
Da reden die sogar drüber, dass man die Vögel nicht mehr hört. Die liegen ja tot in der Landschaft rum.
Ja, die sind ja alle gestorben, die Vögel. Ja.
Man sieht nur Schmetterlinge, ich habe extra drauf geachtet, ja.
Man hört Vögel.
Das ist aber eigentlich ein Fehler.
Nein.
Weil die liegen ja alle tot rum. Also es kommt ja auch in der Geschichte vor, aber da greifen wir jetzt ja schon ein bisschen
vor. Ja, da greifen wir schon ein bisschen vor, aber sie sterben ja nur über einen bestimmten Zeitraum. Sie kommen ja wieder.
Okay, das kann natürlich sein.
Okay, aber gut, das geht schon in den Spoiler-Part rein.
Gut. Micha, wie hat denn dir die Umsetzung der Welt gefallen?
Fantastisch. Ich habe überhaupt null Kritik an dieser technischen Umsetzung, bis auf eine Kleinigkeit, auf die ich gleich nochmal kurz erwähne, aber ich fand auch, dass atemberaubend. Also ich habe wirklich, teilweise habe ich wirklich gedacht, also je nachdem, wie die Lichtstimmung fällt und wenn man sich so ein bisschen an diese Ästhetik gewöhnt hat irgendwie, dann vergisst man halt auch völlig, dass es irgendwie Computergrafiken sind. Ich fand das teilweise wirklich beatmbarend gemacht. Und wenn man dann irgendwie so an Hügeln steht und schaut dann so über die Weite hinweg. Wir haben ja letztkürzlich über dieses Golfspiel gesprochen, PGA Blub. Dieses
ist ein guter Name, PGA Blub.
PGA Blub.
Man muss nur die Wassertümpel treffen.
Ja, und irgendwie habe ich dann gedacht, so, boah, dass was die bei diesem Golfspiel so ein bisschen versucht haben, so diese grünen plastischen Landschaften so hinzukriegen, das haben sie einfach bei Rapture so richtig hingekriegt, dass das alles irgendwie fast wie abfotografiert aussieht. Also es ist noch nicht so ganz, man merkt natürlich an einigen Stellen, das sind halt immer noch digitale, teilweise auch etwas zu sterile Grafiken, aber so vom Gesamteindruck fand ich es super gut. Und was mich aber noch sehr viel mehr beeindruckt hat als die Optik, war halt der Ton. Und weil es gab da eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, weil es gibt zwischendurch immer so dynamische Nichtverhältnisse. Aus bestimmten Gründen verändert sich von einem Moment auf den anderen manchmal die Lichtverhältnisse. Also wird dann aus einer Tagesstimmung, eine Dämmerstimmung und so weiter und so fort. Und die Schatten sehen voll komisch aus, wenn sie wandern. Also sie wandern nicht fließend. Du siehst dann den Schattenwurf von einem Baum nicht in so einer fließenden Bewegung, sondern es ist dann so stockend, so stückweise. Es sieht so ein bisschen aus wie in einem Daumenkino. Und ich fand das irgendwie, das war das einzig Technische, was mich total gestört hat. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Fand ich irgendwie.
Die Schatten sind so ein bisschen pixelig an manchen Stellen,
ja,
so, ne? Die sind blockig. Ja.
Ist echt so das Einzige irgendwie, was da so rausfällt, aber ansonsten fand ich es grandios. Aber was viel, viel, viel wichtiger auch teilweise ist als die Optik tatsächlich, ist halt auch, wie sie den gesamten Ton abgemischt haben, weil ich fand ich habe es über Kopfhörer gespielt und ich fand es teilweise wirklich erdrückend. Also du wirst da mit so eingelullt in so eine total bizarre Soundatmosphäre, die auf der einen Seite zwar irgendwie total idyllisch wirkt, weil du hast halt auch immer noch Naturgeräusche und du hast irgendwie so wirklich dieses Gefühl von dieser Isolation, also dass da im Prinzip der totale Frieden herrscht, aber auf der anderen Seite hast du im Hintergrund immer wieder so Geräusche, die in Verbindung mit der Hintergrundgeschichte stehen, so verzerrte, das greift schon so ein bisschen vor, aber es ist echt unheimlich. Also ich fand es wirklich, wirklich gruselig.
Aber sehr subtil auf jeden Fall, ja.
Ja, aber auch so, also man merkt auf jeden Fall, dass man fühlt sich auch so wie in so einer Schwebe. Also es fühlt sich auch wirklich an wie Rapture, weil du irgendwie das Gefühl hast, da ist was in der Luft. Also du hast irgendwie so das Gefühl, du kannst wirklich was raushören und greifen, dass da irgendwas nicht stimmt. So als würden, es schwebt ja förmlich mit den Schallwellen. Es ist auch tatsächlich so in Hintergrundgeschichte, dass es irgendwie knistert in der Luft. Und das haben sie total toll gemacht.
Ja, und die Musik ist grandios, an der Stelle nochmal erwähnen. Also die haben keine Lizenzmusik genommen, sondern haben selber Stücke komponiert und großartig getroffen. Also diese ganze Atmosphäre wird so dermaßen von der Musik auch getragen. Es ist so eine Mischung aus klassischen Stücken, so, also klassischer Musik, aber dann auch mit so Chor untermalt, was so diesen religiösen Touch irgendwie hat, aber nicht zu viel. Also es kommt immer so unterschwellig mit dazu, dass es so religiöse Chöre hat. Und das finde ich, das trägt das hat so was Tragendes im wahrsten Sinne des Wortes. Was meinst du, Daniel?
Ist die Musik an bestimmte Orte getriggert oder weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik ist zwar super, aber sie kam mir oft ein bisschen willkürlich vor, weil es war so, ich stehe auf einer Straße und auf einmal kommt bedeutungsschwangere Musik und du denkst dir so, okay, jetzt passiert hier gerade irgendwas und es passiert einfach nichts. Und ich war mir dann so ein bisschen unsicher, warum habe ich das jetzt ausgelöst oder kommt die Musik einfach in bestimmten Abständen oder also das, ich finde, die Musik hat nicht für mich das unterstützt, was ich auf dem Bildschirm gesehen habe. Also das fühlte sich so ein bisschen willkürlich an.
Ja, doch, das fand ich schon. Also ich fand, die wurde immer ausgelöst zu den Gesprächen, die du gerade gehört hast. Also was wir ja noch gar nicht gesagt haben, ist, dass du sogenannte Echos oder Spuren aufnehmen kannst. Das sind dann so Lichtsignale, die vergangene Ereignisse, die teilweise auch einige Jahre zurückliegen, noch einmal rekapitulieren. Und du hörst dann im Prinzip an der Stelle, wo du stehst, was Menschen zu Lebzeiten noch gemacht haben. Und je nachdem, was sie sagen und je nachdem, worin es in diesen Gesprächen oder in diesen Konversationen, Handlungen, dramatischen Entwicklungen auch geht, kommt auch die Musik entsprechend rein. Und ich fand es eigentlich vom Pacing ziemlich geil. Also
war das bei mir ein Bug. Also bei mir war die Musik in keinster Weise an diese Erinnerungsfetzen gekoppelt.
Also doch, da habe ich es auch gemerkt, dass dann Musik irgendwie losging. Aber bei mir war das auch so, dass man stellenweise irgendwie über den Waldweg gelaufen ist und dann ging es halt einfach los. So.
Das passiert teilweise auch. Aber das fand ich eigentlich ziemlich cool.
Ja, aber manchmal hat es wirklich so jetzt, oh Gott, so, weißt du, so dieses jetzt kommt irgendwas und dann passiert einfach nichts. Also das war bei mir auch öfter so dass der Fall, dass dann die Musik auf einmal so in Fokus gerückt ist, ohne dass es irgendwie einen Fokus gab. Ja. Was vielleicht auch daran liegt, dass dieses Spiel, müssen wir vielleicht noch dazu sagen, überhaupt nicht linear quasi eigentlich daherkommt. Also du kannst rumlaufen in diesem Gebiet, wie du lustig bist. Und kannst auch Sachen entdecken und es ist nicht irgendwie wie so bei Gun Home haben sie das ganz gut gemacht, dass manche Türen oder so halt einfach in diesem Haus zugesperrt sind und du kommst erst in manche Gebiete rein und findest dann auch erst manche Hinweise, wenn du halt vorher irgendwelche Schlüssel oder so gefunden hast, also so Metroidvania-Prinzip sozusagen, um quasi diese Linearität dann trotzdem hinzukriegen, ohne dich aber irgendwie an der Hand zu führen. Und hier bei Everybody's Gone to the Rapture kannst du ja komplett frei rumlaufen. Manche Türen sind halt vielleicht noch nicht irgendwie offen, die öffnen, die kriegen dann nachher erst so einen Spalt offen, dass du rein kannst, habe ich beobachtet, glaube ich, zu wissen, oder? Dass manche Türen erst später irgendwie offen sind, aber generell kannst du in dem ganzen Gebiet rumlaufen und was Micha gerade schon gesagt hat, du wirst ein bisschen an die Hand genommen, wenn du möchtest Und das musst du dann auch irgendwann tun, diesen Lichtpunkten hinterher zu fliegen. Also dir begegnet relativ schnell am Anfang ein schwebender Lichtpunkt und du denkst dir, oh, okay, Impuls, dem gehe ich doch mal nach. Der will mir bestimmt irgendwas zeigen, dieser Lichtimpuls. Und der führt dich dann auch an Orte, wo was Interessantes passiert ist. Sprich, da kannst du quasi Dialogoptionen freischalten. Die nicht Dialogoptionen, sondern Dialogszenen aktivieren. Und dann kommt dieses, dass dieser Lichtpunkt sich dann quasi auffächert und dann so die Silhouetten von Personen darstellt. Und wenn sie reden, dann fangen die so an zu flackern. Und das ist eigentlich im Prinzip das ganze Spielkonzept. Man läuft durch diese Welt, sucht diese Dialogpunkte und versucht, sich zusammenzupuzzeln, was hier passiert ist. Oder? Mehr ist in diesem Spiel eigentlich.
Ich glaube, der Filmwissenschaftler oder ich glaube sogar der Literaturwissenschaftler nennt das, glaube ich, After-the-Facts-Erzählung. Also sprich, du als Erzähler mehr oder weniger, und ich bezeichne jetzt mal den Spieler, der da ja hinkommt, ist ja auch im Grunde ein Erzähler. Die eigentliche Handlung ist schon passiert. Also das heißt, immer wenn du kommst, ist eigentlich alles schon vorbei. Du bekommst eben nur Erinnerungsfetzen aus der Vergangenheit. Und das müssen gar nicht unbedingt immer diese Leuchtstreifen sein, die ihr bezeichnet habt, sondern es gibt eben auch Radios, die man anschalten kann. Und dann bekommt man kurze Radiobotschaften abgespielt. Es gibt Plakate, Notizzettel, die man lesen kann. Also das heißt, du musst dir mehr oder weniger, aber auch das Spiel zwingt dich nicht dazu, sondern du musst auch selber aktiv dir diese Informationen zusammensuchen. Also wenn du nicht hingehst zu dem Anschlagbrett und auf den Zettel klickst oder so und den oder den anguckst, dann siehst du den halt nicht, dann latschst du einfach dran vorbei. Also das heißt, es ist auch so eine Sache, die irgendwie dieses Spiel so in sich hat, dass es dir da gar nicht irgendwie vorschreibt. Du musst aber jetzt den Zettel unbedingt lesen, weil sonst mache ich die Tür nicht auf, sondern du bist halt selber dafür verantwortlich, wie viel du von dieser Story mitnimmst oder nicht.
Genau, trotzdem gibt es die Bedingung, es gibt ja so Kapitel. Also es gibt ja verschiedene Lichtpunkte, denen du begegnest und die musst du aber sozusagen auch abschließen, diese Kapitel, damit du überhaupt weiterkommst. Also ja, es gibt schon dadurch eine Linearität, indem du diese Kapitel abschließt.
Da stimme ich so ganz. Also ich habe am Anfang, Folgendes versucht. Also ich habe am Anfang habe ich so gespielt, wie ich so wie mein Gefühl mir das gesagt hat. Also bin halt diesen Informationen Stück für Stück nachgegangen und bin investigativ vorgegangen. Und da hat alles so vom Pacing auch wunderbar funktioniert. Also ich habe die Kapitel nacheinander abgerufen. Kapitel heißt, wir haben bestimmte Namen eingeblendet und dann geht es um bestimmte Personen in der Hintergrundgeschichte. Die Geschichte, das haben wir gar nicht gesagt, die läuft auf mehreren Zeitebenen halt eben ab, nämlich auf dieser Vergangenheitsebene, die After the Facts geht, dann dieser. Und dann gibt es eine parallel laufende Handlung, die nur über diese Radio, also generell über elektrische Leitungen nur erzählt wird, also über Radios und über Telefone und so weiter. Da hat das alles wunderbar funktioniert mit dem Pacing. Also das war ziemlich gut. Ich bin schon von Haus zu Haus und hab das alles systematisch untersucht. Das war alles cool. Und dann habe ich beim zweiten Durchlauf den Versuch gewagt, weil ich irgendwie schon so im Blut hatte, da kannst du im Prinzip alles selber steuern und du kannst im Prinzip einfach durchrennen bis zur letzten Station und das Spiel damit beenden. Also wer will, der kann. Also das ist ist völlig freigestellt. Das kann man als Vor- und Nachteil sehen. Also das ist wirklich so diese. Also natürlich funktioniert die Erzählung dann natürlich nicht mehr hundertprozentig, wenn man einfach nur durchrennt und
im Prinzip. Dir fehlen halt quasi die Puzzlestücke.
Ja. Genau. Also dann kommst du im Prinzip eigentlich relativ schnell voran und hast das Ding halt auch innerhalb von ein paar Minuten durch. Aber das ist halt, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Und ich glaube auch, dass man als Spieler relativ schnell merkt, dass man, also es geht ja in diesem Explorationsspiel geht es ja um die Exploration und dein Ziel ist das Gewinn von Informationen. Du hast ja sonst auch keinerlei Bedrohung, die irgendwie von außen kommt. Also du wirst ja nicht gedrängt, zeitlich in irgendeiner Form oder du wirst ja nicht gezwungen, irgendwie jetzt durchzulaufen.
Genau, und es gibt keine Achievements, die du freischaltest. Es gibt keine Anzeige, wie viel Lichtpunkte du schon gefunden hast. Es gibt keinerlei Notwendigkeit, alle Hinweise zu finden. Wenn du jetzt es auch noch bestätigst, dass du quasi zur letzten Station hinlaufen kannst und dann das Spiel einfach die Credits laufen, dann spricht es schon dafür, dass sie das Genre sozusagen ernst genommen haben. Es ist komplett offen und du kannst alles angucken oder halt auch nicht.
Ja, das
und
kann
mehr
man
Hindernisse gibt es auch nicht. Also es gibt keine Hindernisse, die dich davon abhalten, irgendwas zu machen. Es gibt kein einziges Rätsel. Du musst keine Schalter kombinieren, keine Schalter öffnen, um irgendwelche Gebiete zu öffnen. Also ich hatte nur aber trotzdem das Gefühl, dass manche Türen von manchen Häusern erst offen sind, wenn du gewisse Sachen gesehen hast. Aber kann ich
nicht. Das kann schon sein. Das habe ich nicht ausprobiert. Also das wäre auch interessant, das mal beim zweiten oder dritten Durchlauf mal auszutesten so. aber auf jeden Fall ist aber auch die, da gibt's ja keine Form von Linearität im Prinzip, ne? Du bist ja, also nach und nach, ich glaube auch, also unterwegs ist mir dann aufgefallen, als ich dann einfach so durchgelatscht bin, dass dann, dass manche Informationen auch völlig zeitversetzt gedreht werden. Also wenn du natürlich so nach der Straßenführung gehst, da gibt's ja schon eine gewisse Führung über die Karte, das geht so um einen See drumherum. In der Mitte ist so ein Riesensee und du kannst im Prinzip die Orte von, ich glaube, vom Osten der Karte bis hin so, nee, stimmt gar nicht, vom Flex Süden der Karte. Süden bis hin, an, ja. Genau, vom Süden der Karte bis hin so zum oberen Teil der Karte, kannst du das im Prinzip ablaufen. Wenn du unterwegs dann so einen Punkt triggerst, dann kriegst du die Information halt eben vorher.
Das ja, aber die sind ja eh zeitlich so durcheinander, dass man am Anfang auch extrem Schwierigkeiten hat, sich überhaupt einen Reim drauf zu machen. Also das ganze Spiel bleibt auch insgesamt, finde ich, sehr kryptisch, also von der Art, weil diese Informationsfetzen, diese Dialoge fangen dann immer an und bis man erstmal kapiert hat, welche Personen jetzt überhaupt miteinander reden, über welche Personen, dann muss man quasi noch überlegen, wann hat es jetzt gespielt und okay, diese Person, die existierte zu dem Zeitpunkt, wo ich die anderen Fetzen habe, vielleicht gar nicht mehr und die, das war irgendwie deutlich vorher. Es bleibt schon insgesamt sehr uff, also die erste Stunde fand ich komplett verwirrend. Wer, was also
ich oder kann wie, da oder übrigens nur empfehlen, die Untertitel anzuschalten, weil da steht dann wirklich sagen, da, wer redet, genau, Steven, Doppelpunkt, und dann weißt du, also die meisten erkennt man so an der Stimme nach einer Zeit, da weiß man dann, wer geredet hat, aber ich kann schon durchaus nachvollziehen, dass wenn man da nur die Stimmen hört, dass man selber ein bisschen verwirrt ist, und deswegen hat es mir sehr, sehr viel geholfen, mit den Untertiteln zu spielen, weil ich da einfach dann am Namen lesen konnte, wer da gerade redet, und mir dann auch schon in dem Moment schon bewusst war, okay, das ist jetzt die Nebenhandlung von Lizzie oder sowas und okay, ja, die hängt so und so mit dem zusammen. Also mir hat sich das dann relativ schnell so als, ich nenne es mal so wie so ein Spinnennetz von Figuren, dass ich dann irgendwann verstanden habe, wer hängt wie mit wem zusammen. Ich finde es ganz interessant, es gibt auf Kotaku, Manu, du hast den ja rumgeschickt, so einen ganz langen Was ist hier eigentlich passiert Artikel. Und da sagt er, dass er sich wirklich aufgezeichnet hat, was es für Figuren gibt. Wie
so ein Stammbaum.
Genau, wie so ein Stammbaum. Wie hängen die miteinander zusammen? Und immer, wenn er eine neue Information bekommen hat, hat er sie halt in diese Mindmap eingetragen und hat sich dann so nach und nach dann zusammenreimen können, was da passiert ist. Also eigentlich ganz interessant. Was ich noch zur Navigation sagen wollte, was ich einen total geilen Kniff fand, war, dass es überall in dieser Welt gibt es so Stadtplankarten. Also die kennt man ja bestimmt auch aus der Realität, wenn man irgendwo an so einem Aussichtspunkt kommt oder sowas, dann ist da halt so eine Karte aufgebaut, oder wenn man halt irgendwie in einem Ort ist, dann ist halt in der Mitte ist dann halt irgendwie an der Bushaltestelle ist so ein Plan, der halt den Ort und die Umgebung zeigt, und dann siehst du halt auch so meistens so einen roten Punkt, wo du genau bist, und das sorgt dafür, das ist komplett logisch in die Welt integriert, also die Karte wirkt nie irgendwie wie ein Spielelement, sondern sie wirkt immer wie etwas, was wirklich Teil der Spielwelt ist, und trotzdem hilft sie dir als Spieler relativ genau zu erkennen, wo du gerade bist, wo du noch hingehen kannst und auch wie weit du in der Handlung bist. Also ich finde, diese Karte hat mir immer relativ gut erklärt, okay, du hast jetzt ungefähr so die Hälfte, weil du bist jetzt hier an diesem, weiß ich nicht, an diesem kleinen Ferienzentrum, und dann musst du jetzt noch da rauf, hinten ist der Bahnhof und da oben ist dann das, wie heißt das, Sternenguckding?
Observatorium,
genau. Ja. Und da wusste ich immer relativ genau, okay, ja, hier bist du jetzt und hier musst du noch hin. Und das fand ich eine total geile Spielmechanik, nenne ich sie jetzt mal, um dem Spieler jederzeit zu zeigen, wo er ist und was er noch entdecken kann.
Ich fand, mir ist die Orientierung auch relativ leicht gefallen, weil ich fand die Orte auch sehr, sehr, also plausibel aufgebaut auch. Mhm. Also du hast auch immer so bestimmte Landmarks, die an denen du dich orientieren kannst. Also zum Beispiel fällt dir relativ früh eine Windmühle auf, und man bewegt sich auch teilweise um diese Windmühle herum. Also man hat immer so Elemente in der Entfernung, an denen man sich auch optisch total gut orientieren kann. Und ich fand
also optisch schon, dass man weiß, wo man ist, aber also mir ging es in einem, im dritten oder im vierten Kapitel, nenne ich es jetzt mal, ging es mir einmal so, dass ich den Punkt verloren habe. Also dieser Zini, der da rumgehüpft ist. Der war irgendwann weg, und manchmal ist es ja so, dann läuft man halt einfach so diese natürliche Weggabelung dann irgendwie weiter, entscheidet sich, ja, dann gehe ich jetzt halt mal links oder so, und dann begegnet der einem wieder und holt einen quasi wieder so ab, falls man jetzt mal so ein bisschen weggelaufen ist. Mhm. Und an der Stelle ist mir das passiert, dass der einfach nicht mehr auffindbar war. Ich bin dann über so einen großen Acker gelaufen und das war wohl die falsche Richtung. Und dann bin ich ewig rum, ich bin da wirklich eine halbe Stunde rumgelaufen und der Punkt kam nicht mehr. Und ich habe aber dann ja trotzdem noch Hinweise gefunden, die ich halt irgendwie noch nicht entdeckt hatte. Deswegen habe ich mich nicht falsch gefühlt. Ich habe aber an der Stelle nicht gemerkt, wo ich eigentlich hätte hin müssen. Und ich kam ums Verrecken nicht mehr an diese an den Punkt, wo irgendwie dieser Punkt rumgehüpft ist. Und dann hatte ich dauernd das Gefühl, ich bin komplett falsch.
Der springende Punkt.
Ja, der springende Punkt hat irgendwie gefehlt. Und dann hat mich aber, das Spiel hat mir quasi dadurch zwar gesagt, ja okay, du kannst zwar hier rumlaufen und findest noch Sachen, aber so richtig weiter geht's jetzt hier nicht. Und ich habe aber die Stelle nicht mehr gefunden. Dann habe ich irgendwie Spiel abgeschossen auf der PS4 und habe es nochmal neu geladen, damit ich wieder an dem letzten Speicherpunkt quasi war, wo der Punkt war. Das war ein bisschen seltsam, weil ich dann irgendwie so, ich habe ja da irgendwie erwartet, dass der Punkt irgendwann kommt und mich wieder abholt. Aber das war dann leider nicht der Fall. Da habe ich mich ein bisschen verloren gefühlt, aber ja. Was ich noch sagen wollte, Daniel, zu diesen, ich habe ohne Untertitel gespielt und habe dann immer nicht kapiert, wer redet. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Silhouetten irgendwie eindeutig, also mich hat das nicht so ganz abgeholt mit diesen Silhouetten. Mich hat das irgendwie nicht berührt. Also ich hätte es vielleicht doch schöner gefunden. Es sah zwar optisch irgendwie interessant aus, dass diese Lichtkegel dann so diese Charakterfluktuation quasi so gezeigt hat und dieses Flackern und nur so schemenhaft. Aber mir war es ein bisschen zu unpersönlich. Weißt du, wie ich meine? Also ja. Ich habe es dadurch nicht geschafft, eine Beziehung mit diesen Charakteren aufzubauen. Die haben mir irgendwie wenig bedeutet. Also stellenweise habe ich dann so Dialoge angeguckt und dann immer nur so mit den Schultern gezuckt. Ja, okay. Und jetzt, da hat mir irgendwie das so gefehlt, dass ich diese Charaktere nicht richtig gesehen habe. Das mag jetzt vielleicht ein Problem von mir sein. Ich habe dann irgendwann auch versucht, auf Deutsch umzuschalten, um vielleicht noch ein paar so Nuancen mitzukriegen, die einem im Englischen dann vielleicht verloren gehen, weil es ja wirklich nur über die Stimmen transportiert wird, aber hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Also wie ging es euch denn da? Haben euch diese Geschichten, unabhängig jetzt von dieser Hauptgeschichte, mit diesen zwei Hauptcharakteren, diese zwei Forscher, haben euch diese Nebengeschichten irgendwie berührt? Haben euch diese Charaktere irgendwas gegeben? Fandet ihr die interessant? Haben die euch irgendwie richtig berührt?
Ja und nein. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass du sagst, die Charaktere fand ich irgendwie komisch, weil die schauen ja alle gleich aus. Das sind ja alles nur diese Lichtwolken, nenne ich es jetzt mal. Das ist natürlich auch ein technischer Trick, sag ich mal, weil Charaktere zu designen
gerade sind in so einer Engine, ja.
Genau, sind extrem schwer und ich glaube, dass deswegen The Chinese Room auch dieses Problem einfach immer umgeht, weil du hast halt ganz schnell dieses Uncanny Valley und dann hast du eine ganz, also im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Dann hast du bei Everybody's Gone to the Rapture so eine total tolle Atmosphäre, so eine total liebevoll gestaltete englische Landschaft und dann hast du da so komische Charaktere drin stehen und ich glaube, die könnten da relativ viel kaputt machen und deswegen umgehen sie das halt immer.
Das
und
ist mir klar, genau. Aber das war trotzdem ein Problem, weil die Charaktere waren ja trotzdem da.
Ja, verstehe ich absolut und deswegen, wie gesagt, ich kann echt nur empfehlen, die Untertitel anzuschalten, weil dann erkennt man sofort, wer da redet und dann ist es. Also bei mir war es auch so, die erste, sagen wir mal, Stunde habe ich auch immer nur so, was ist, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das war mir dann alles zu verkopft und arzi-fazi gekünstelt. Und so nach einer Zeit, wenn man dann mehr Hinweise findet, fängt sich das dann an, so langsam zusammenzusetzen. Also ich habe mir zwar keine Mindmap gezeichnet, aber in meinem Kopf quasi hat es stattgefunden. Und da habe ich dann schon verstanden, okay, jetzt macht's irgendwie Klick, jetzt verstehe ich, wie die zwei zusammenhängen oder jetzt verstehe ich, warum die Person immer das wollte und es ist wirklich so was, wo man dann, je näher man dem Ende kommt, desto mehr und dann findet man auf einmal auf Hinweise, die man dann sofort versteht, also wo man dann sagt ja gut, klar, genau, das habe ich mir nämlich schon gedacht und das kriege ich jetzt nochmal bestätigt durch diesen Hinweis.
Da geht's mir interessanterweise ganz anders, weil ich war sofort ergriffen. Ich habe diese Lichtdinger, die haben mich überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, die haben mir sogar es einfacher gemacht, mir selbst vorzustellen, wie die Charaktere aussehen. Also es wurde mir dann nicht vorgegeben, wie diese Figuren auszusehen haben, sondern ich konnte mir dann selbst ein Bild anhand der Stimmen machen. Ich hatte dann irgendwann mir selbst Gesichter geformt, wie könnten diese
so
Personen
wohl auch. Ich sehe gerade sicher, wie er so Tonköpfe modelliert hat und die so reden lässt. So, hallo, so hey, ich bin Steven.
Ja, aber man hat anhand der Redensweise halt schon bemerkt, wie der Charakter der Figuren ist. Also man hat Jeremy zum Beispiel, das ist relativ früh, das ist so ein Pastor, der den Ort dann auch leitet. Man hat anhand seiner sanften Stimme, konnte ich mir dann schon sehr gut vorstellen, wie er dort auftritt, wie er sich bewegt. Man hat ja, das ist was ganz nett ist bei diesen Licht Spuren, sag ich mal, ist, dass man immer an bestimmten Stellen, wenn sie sprechen oder wenn sie bestimmte Aktionen ausführen, dann immer noch so eine etwas deutlichere Silhouette sieht. Also es ist nicht einfach nur irgendwie so ein Lichtstaub, sondern man sieht trotzdem schon eine bestimmte Körperhaltung zum Beispiel. Also wenn sie auf jemanden zeigen, wenn sie irgendwas sagen, wenn sie sich aufregen, dann glüht diese Lichtspur ein bisschen mehr, die leuchtet dann so ein bisschen auf. Also sie war schon auf ihre Art lebendig. Aber du konntest dir halt immer, also ich konnte mir immer sehr gut vorstellen, wie diese Szene jetzt tatsächlich in echt abgelaufen wäre. So, also das hat wirklich sehr, sehr, also nur eine kurze Zeit in Anspruch genommen, um mich daran zu gewöhnen. Und ich fand halt auch, dass in der englischen Synchro auf jeden Fall man auch sehr gut die Herkünfte der jeweiligen Personen hören konnte. Also man konnte genau sagen, ob wer von den
Colin sind oder ob
genau, ob die, sind. Also ob die zum Beispiel gibt's da die ich glaube Wendy Collins oder so heißt es, eine ältere Dame, und die lebt halt schon ihr ganzes Leben in diesem Dorf, und da hast du dann halt schon am Dialekt bemerkt, okay, die ist da fast nie rausgekommen. Die Catherine Collins kommt zum Beispiel aus Amerika, die hat eine ganz andere Sprache und einen ganz anderen Wortlaut und auch eine andere Färbung so in der Sprache, auch weil sie eine andere Herkunft hat. Und das fand ich ziemlich gut. Und die deutsche Synchro ist auch gar nicht so schlecht übrigens.
Gut, ja. Wenn ich das schon sage, die ist echt gut.
Die ist echt gut. Also da man hat
es fehlt natürlich so dieses britische Flair, fehlt dann natürlich. Schon. Das geht verloren. Es ja. klingt halt wie so ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel.
Sag mal, okay, weil man so. Ja, man hat aber das Gefühl, dass die Leute miteinander sprechen. Das ist jetzt gar nicht so selbstverständlich in Spiele-Synchros, einfach auch aus technischen Gründen, weil ziemlich oft Sprechertermine halt so gelegt werden, dass die Sprecher nicht aufeinandertreffen. Aber hier hast du wirklich das Gefühl, die haben miteinander den Text eingesprochen, miteinander interagiert. Ja, das ist auch ziemlich gut. Also ist bei diesem Ding halt auch wichtig natürlich, weil es ja auch um zwischenmenschliche Beziehungen geht, weil in dieser Nebenhandlung sind ja die Einzelschicksale unheimlich wichtig. Was passiert, bevor es zu diesen apokalyptischen Zuständen kommt? Und deswegen fand ich es gut. Und bei mir hat es wirklich nicht lange gedauert. Also ich habe irgendwie, es gibt da irgendwie am Anfang eine Situation, wo eine Mutter in ein Haus reingeht mit ihrer Familie und irgendwie, die haben halt alle Nasenbluten. Das ist ja halt so ein Effekt, das erfährt man relativ früh, der kurz vor diesem Ereignis stattfindet. Und denen geht's relativ schlecht, deswegen gehen sie, wo sie die Stadt verlassen wollten, in so ein Haus rein. Und sie setzt sich dann ins Wohnzimmer, und ihr Mann geht mit den Kindern hoch. Und dann kommt irgendwann der Pfarrer rein und fragt, was sie da macht, warum sie da alleine sitzt. Und sie erzählt, dass ihre restliche Familie vor 6 Stunden nach oben gegangen ist und nicht runtergekommen ist und sie sich nicht traut, hochzugehen, weil sie wirklich Angst hat, dass sie jetzt wahrscheinlich einfach umgekippt sind und tot sind. Und du merkst dann, dass dieser Jeremy, dieser Pfarrer, dann ihr dann hilft, dann halt die Treppen hochzusteigen. Also nimmt ihre Hand und geht hoch. Und das war so ein Moment, wo ich so, boah, übel. Und die Musik und diese ganze Kombination, das hat bei mir sehr schnell
also gemacht. Das muss ich auch, also die Szenen, also wir haben ja gesagt, das ist verschiedene Zeitspannen, die da erzählt werden. Mhm. Je weiter das zurückgreift, desto unspannender fand ich es. Also ich fand schon dieses Mysterium, um was es da passiert. Es gibt ja sehr viele Szenen, die, wie du gerade geschildert hast, die genau diesen Moment beschreiben, wo es dann quasi zu der entsprechenden Situation kommt, die wir jetzt nicht spoilern wollen und so weiter. Die fand ich auch immer sehr ergreifend, auch wenn man dann Leute begegnet, die dann Monologe führen, quasi so Abschiedsmonologe halten und solche Geschichten. Mhm. Die fand ich immer sehr, sehr beeindruckend, auch so emotional. Aber je weiter das zurückgeht, dann wird's halt so ein bisschen Seifenoper.
Ja, genau, weil du findest dann irgendwie, du hörst dann ein ganz normales Alltagsgespräch vor dem Supermarkt mit, und das soll dann halt der Charakterzeichnung dienen, aber oft denkt man sich dann halt nur so, ja, okay, was hat mir jetzt nicht viel gebracht, also die schwanken halt sehr. Also Micha hat durchaus recht.
Ich finde gerade dadurch, dass sie so alltäglich sind, trägt das ja dazu bei. Also das kann ja nicht, also jeder Moment kann ja nicht irgendwie super traurig sein. Ich finde halt gerade dadurch, dass man so relativ alltägliche Sachen mitbekommt, merkt man erst einmal, was mit den Charakteren los ist. Zum Beispiel, dass die Wendy Collins, die ältere Frau, ganz schön rassistische Sau ist. Also das merkst du ja, das würde man ja in anderen Situationen nicht wirklich merken. Und sie trifft dann irgendwie Leute auf der Straße, sie ist gerade mit dem Fahrrad unterwegs und so. Und diese alte Schachtel hat dann manchmal so Kommentare, wo du denkst, Alter, was ist da los? Und das finde ich eigentlich sehr gut, dass solche Dinge, also dass solche Charakterinformationen in sehr alltäglichen Situationen eigentlich eingeführt sind. Weil man kann sich ja auch vorstellen, dass bevor dieses Ereignis kommt, dass das alles irgendwie auslöst, hatten die ja auch ein relativ normales Leben. Also es ist ja wirklich dieser kleine, spießige Vorort. Es ist ja auch
verschlafen davor.
Ja, ja. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich passend. Also stimmt, sind auch so Supermarktsituationen, da kommt die Frau rein und die will halt irgendwie, weiß nicht, einen Vogelkäfig kaufen oder so, was völlig normal ist irgendwie. Aber das ist ja gar nicht Bestandteil der Information, sondern wichtig ist halt das, was man über die Figuren erfährt.
Man erwartet immer einen Monty Python-Sketch, wenn dann reinkommt, ja, genau. Ein Vogelkäfig kommt, und das passiert aber halt einfach nicht.
Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, also ich gebe dir völlig recht, dass diese Alltagssituationen natürlich auch gebraucht werden, damit dramatische Situationen funktionieren. Andererseits war es aber halt wirklich zweimal so, dass ich wirklich vor dem Spiel wortwörtlich eingeschlafen bin. Ja? Also weil einfach durch diese Idylle und durch diese Trägheit, die dieses ganze Spiel hat, man läuft wirklich sehr, sehr schneckentempoartig durch diese Stadt. Gab es ja auch ein paar News-Einträge auf den Webseiten dazu, dass die Chinese Room vergessen haben, den Leuten zu erklären, dass man auch einigermaßen schnell laufen kann, indem man halt diese R2-Taste gedrückt hält. Das steht nirgends im Spiel beschrieben. Macht dem Spiel eigentlich auch keinen Abbruch, weil das Spiel ist halt auch sehr langsam und langatmig. Ich habe dann mich abends immer hingesetzt, so, jetzt ist 11 Uhr, cool, jetzt spiele ich noch ein bisschen Rapture. Hab mich hingesetzt, ein Gläschen Wein getrunken und ich bin halt echt wirklich komplett, einfach mir sind die Augen zugefallen vor diesem Spiel, weil halt einfach auch nichts passiert. Also du läufst rum und du fühlst dich dann irgendwie wohl, dann wird's aber auch auf einmal wieder ein bisschen gruselig und dann ist aber auch die Szene wieder vorbei und dann läufst du halt wieder 5 Minuten lang einfach so einen Waldweg entlang. Es war ein totaler Zen-Moment. Also ich finde, das kann man dem Spiel auch gar nicht negativ vorwerfen, dass ich da eingeschlafen bin, weil das Spiel dann halt auch diese Phasen hat, wo einfach nur Idylle, nur Musik und es ist halt sehr einlullend dann auch.
Das ist also total witzig, ja.
Es ist wirklich vom Wort gesehen her langweilig, stellenweise. Und das kann man dem Spiel auch aber nicht so direkt vorwerfen, aber halt andererseits schon. Wenn man nicht der Typ dafür ist, der Bock drauf hat, diese Welt zu erkunden und diese Langatmigkeit auch einzuatmen, sozusagen, dann hat das Spiel schon stellenweise sehr zähe Phasen.
Das ist interessant, weil ich hatte eine komplett andere Wahrnehmung. Ich habe es an einem Stück durchgespielt. Ich fand so packend, wirklich auch. Ich fand spannender als manchmal. Es ist witzig, dass ich dasselbe, was du beschreibst, manchmal bei ganz schnellen Spielen habe. Also ich bin irgendwann mal wirklich bei GTA eingeschlafen. Ich hab da hier abends gesessen so und fuhr mit dem Auto durch die Wüste mit Trevor oder so und
GTA ist aber auch kein schnelles Spiel.
Ich bin sogar bei Resident Evil 2 mal eingeschlafen früher irgendwie in der Kanalisation, weil dieses Wassergeräusch mich total müde gemacht hat.
Das hast du ja schon erzählt.
Ja, das habe ich schon mal erzählt. Ey, das ist unfassbar. Ja, aber bei solchen Sachen penne ich ein, komischerweise. Aber Rapture hat mich von Anfang bis Ende so gepackt, dass ich konnte gar nicht aufhören. Ich wollte es am Stück mich nicht getraut, eine Pause zu machen. Man muss natürlich auch mal pausieren, weil das Spiel ist so je nachdem, wie man spielt, so zwischen 4 bis 6 Stunden lang. Und ich habe auch eine Weile gebraucht. Also ich habe, glaube ich, irgendwie die ganze Nacht durchgespielt. Und ich wollte eigentlich gar nicht vom Sofa aufstehen, was man natürlich irgendwann mal muss. Aber ich wollte gar nicht aufstehen. Ich habe gedacht, jetzt verpasse ich irgendwas. Wenn ich jetzt aufstehe und dann mache ich mir diesen Moment kaputt, dann mache ich mir die Stimmung kaputt. Ich darf nicht unterbrechen. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich muss jetzt an einem Stück spielen.
Wie ging's dir da, Daniel?
Also mir ging's da so mit dir, Manu, dass ich... Also Nailbiter, wie man so schön sagt, ist es nicht. Ich habe ja auch nie das Gefühl, ich verpasse da was, weil im Gegenteil, es passiert ja nichts. Also das heißt, man kann da auch einfach eine Viertelstunde in der Landschaft stehen, wenn man Pause macht. Man muss nicht mal die Pause-Taste drücken. Und dann, ja, ist die Landschaft halt einfach da. Aber du hast tatsächlich auch dieses, dass du... Es passiert nur dann etwas, wenn du da als Spieler auch hinkommst. Also dieses klassische... philosophische Ding, okay, hört man den Baum im Wald auch umfallen, wenn da keiner da ist, der das hören kann. Und da ist es halt so bei Everybody's Gone to the Rapture, dass nichts passiert, wenn du nicht wirklich hingehst und in der Nähe dieses Handlungspunkts bist, wo dann was passiert. Also und
selbst dann ist es ja schon passiert.
Genau, ja. Also ja, ich weiß es nicht. Also ich finde das immer so schwierig, weil ich möchte jetzt bei dem Spiel nicht sagen, dass es mir keinen Spaß gemacht hat. Ich sehe aber schon auch, dass man da halt einfach sagen kann, ja, aber wo ist denn das Spiel so ungefähr? Also natürlich ganz nett so als Erzählung, als Experiment mal. Aber ich würde jetzt auch nicht wollen, dass alle Spiele so sind. Und ich wehre mich auch so. Ja klar, aber ich wehre mich auch so ein bisschen gegen diese Überglorifizierung dieser Walking Simulators, die halt da teilweise stattfindet, dass man so tut, als ob das so die ja, so das Beste vom Besten ist und das ist Kunst und Kultur und das muss man jetzt gut finden. Ich kann durchaus auch die Argumentationslinie nachvollziehen, dass man sagt, das ist doch Käse. Also gibt bessere Möglichkeiten, in Spielen Stories zu erzählen. Oder?
Es müsste ein riesen Veto von mir kommen, oder? Aber eigentlich...
Also ich fühle mich da...
Eigentlich muss jeder es selber wissen.
Ich fühle mich da wie in so einem Terrence Malick-Film. Der ist auch immer oft vollkommen kryptisch. Die meiste Zeit checkt man überhaupt nicht, was passiert ist. Man wird mit irgendwelchen bedeutungsschwangeren Dialogen zugeballert. Und am Ende weiß man irgendwie gar nicht, was das eigentlich soll. Aber man findet es dann doch irgendwie ganz gut.
Ja, der ist so... Also Rapture ist durchaus vergleichbar mit To the Wonder. Das ist ein Terrence Malick-Film. Ich habe einer der Jüngeren, die rausgekommen sind. Und das ist so... Ja, das ist langsam, sehr langatmig. Man muss halt wirklich sich in diesen Flow reinbringen. Ich weiß nicht, also ich finde die Diskussion auch so ein bisschen überdreht. Also
ich finde die Diskussion natürlich, vor allem überflüssig, weil es gibt ja halt, nicht nur das halt, eine oder das andere. Es ist halt einfach toll, dass es dieses Genre gibt und dass es Spiele gibt, die halt so ihre Geschichte erzählen und auch dieses West Narrative irgendwie halt einfach, also du findest so viele Hinweise in dieser Welt, ohne dass irgendwelche Dialogoptionen aufpoppen. Du kannst einfach auch diese Welt lesen, wenn du da durchläufst. Und das finde ich großartig an diesem Spiel. Also,
Ich finde halt immer schwierig, sowas an anderen Leuten aufzudrängen. Also
ja klar, genau.
Es gibt ja, also ich finde diese Art dieser Spiele, dieser sehr sehr ruhigen explorativen Adventures, finde ich großartig. Spiele ich total gerne. Gun Home, bla blub und Dear Esther und alles, was in diese Richtung geht, finde ich total schön. Könnte ich mich wirklich wälzen in solchen Spielen. Aber so wie es einige Blogger oder Kritiker machen und da mit ihrer Pfeife sitzen im Sessel vor dem Lagerfeuer und sagen so, ne, also alles andere ist hier irgendwie überhaupt nicht Kunst und total blöd und das hier ist Kultur und das müsst ihr jetzt annehmen, finde ich fürchterlich, diese Haltung irgendwie, weil das ist halt ein bestimmter Spielegeschmack, das ist eine total entschleunigte Version von einer interaktiven Erzählung, man hat halt wirklich keine traditionellen Spielelemente drin, die man so aus anderen Spielen kennt und Wenn einem das nicht gefällt, dann gefällt einem das halt nicht. Dann ist das halt so. Ich finde, das muss man niemanden aufdrängen. Ich glaube, man merkt schon relativ schnell und man merkt wahrscheinlich auch an unserer Beschreibung, ob Everybody's Gone to Russia für einen was ist. Und wenn man vielleicht sagt, okay, ich hätte gern ein bisschen was anderes noch zu tun in einem Spiel, außer vielleicht Hinweispunkte abzuklappern und so eine schöne Landschaft bringt mir jetzt nichts und ich würde gern ein bisschen mehr Action halt auch haben. Und auch in Adventure kann mehr passieren. Und es gibt normalerweise in Adventure ja auch interaktive Dialoge zum Beispiel und so. Also es ist ein bisschen mehr, man wird halt nicht einfach nur zum Zuhören und Zusehen, verdammt. Mein Gott, dann soll man sowas spielen. Und das ist weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach nur ein anderer Geschmack. Und ich finde so diese, wie einige das machen, so, oh, das ist die Zukunft des Storytellings und macht dies und das. Also ich verstehe, dass das bei dieser Stange an Actionspielen, dass da viele Kritiker Lust auf was anderes haben, auf eine Gegenbewegung und so. Und da jetzt die Gegenbewegung sehen, das ist durchaus verständlich, weil die sitzen den ganzen Tag da und müssen sich die Scheiße reinziehen, auch Sachen spielen, auf die sie so nicht wirklich Lust haben. Und ich glaube, nach dem 100. Batman-Teil hat man da wahrscheinlich auch nicht Lust, nochmal einen Batman zu spielen, wo man schon wieder Leute verkloppt.
Was? Nein.
Nein, aber versteht ihr, was ich meine? Aber ich finde so für den Spieler und auch für den kulturellen Wert, es ist weder gut noch schlecht, dass diese Spiele existieren. Es ist einfach schön, dass es da einfach eine andere Geschmacksnuance gibt irgendwo. Und ich glaube nämlich, dass bei dieser Form von sehr, sehr ruhigen, explorativen Spielen, da ist noch viel Luft nach oben. Also ich empfinde. Viel
Potenzial.
Also ich empfinde Everybody's Gone to the Rapture schon durchaus als einen qualitativen Schritt nach vorn, was diese technische Umsetzung betrifft, weil das Spiel sieht sensationell gut aus und klingt fantastisch. Also allein dieser Soundtrack, der hat mich komplett weggeblasen, der übrigens von Jessica Curry ist, die auch den Soundtrack zu Dear Esther geschrieben hat. Aber ja,
und die Liebe zum Detail halt auch.
Ja,
es ist so viel Tolles in der Welt zu entdecken. Ich habe stellenweise mich dabei ertappt, zu denken, geil. Allein dieses Feriendorf, was die da gebaut haben, da sind so viele kleine versteckte Hinweise drin und so ganz viel Liebe zum Detail, dass ich gedacht habe, eigentlich sollten die ganze Map irgendwie mal an Ballerspiel schenken, damit man damit auch ein bisschen rumlaufen kann und Blödsinn machen kann, weil es einfach so eine schöne Welt geworden ist, die da zusammengebaut haben. Super, super.
Muss man dann direkt zerballern.
Genau.
Ja, aber ich meine, da ist halt noch Potenzial nach oben, weil man kann an dem eigentlichen Spieldesign bestimmt noch ein paar Sachen machen, um die Erzählung voranzubringen, auch die das Problem eben, dass man jetzt rein nüchtern betrachtet, im Prinzip nur Punkte abklappern, das ist tatsächlich ja auch...
Ja, nüchtern war der Manu ja nicht.
Ja, 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 das stimmt allerdings. Also das lässt sich ja auch vom Spieldesign auch teilweise noch optimieren, so. Da ist noch Luft nach oben. Also ich glaube,
du meinst, eine Flasche Wein gleich mitliefern bei dem Spiel.
Genau. die Special Edition, genau.
Insofern. Aber es ist so schön, dass solche Sachen existieren. Es ist also auf jeden Fall qualitativ von der technischen Umsetzung, ist es auf jeden Fall noch mal eine Stufe mehr. Ich glaube, das ist so ziemlich das aufwendigste Spiel in dieser Richtung bisher. Also auch dadurch, dass Sony dahinter steht und gesagt
hat, PS4 exklusiv, genau.
PS4 exklusiv. Und Sony legt ja Wert darauf, dass in dem Portfolio auch nennenswerte Indie-Spiele auftauchen. Und das war.
Ja, das finde ich nämlich total bemerkenswert an der Stelle, dass man da Sony dahinter steht, das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Also die sind ja nicht nur, also die sind ja Publisher. So, das heißt, das ist schon so ein Projekt, wo man sich eigentlich denkt, na ja, also das ist ein Indie-Darling und das wird aber wahrscheinlich nicht der große Geldbringer werden. Und trotzdem bezahlen sie sowas auf ihrer Plattform. Also das
war, glaube ich, bisher ziemlich erfolgreich. Das hat, glaube ich, in der Woche, wo es gestartet ist, war es der meistverkaufte.
Ja,
aber das
hätte man ja nicht vermutet bei so einem Titel.
Ja, aber selbst wenn so ein Everybody's Gone to the Rapture der meistverkaufte Titel ist, wird trotzdem Uncharted das Hundertfache dessen einspielen. Also gut, das kostet dann auch mehr, aber weißt du, das war wahrscheinlich nicht so teuer, deswegen war es halt profitabel, aber trotzdem wundert man sich halt, warum gerade so ein Riesenpublisher, der möglicherweise einfach ja nur die fetten AAA-Dinger produziert, dass der trotzdem noch sagt, nö, so kleine Dinger, die gönnen wir uns einfach fürs Portfolio. Weil bei einem Konzern wie Sony, der irgendwie Milliardenbilanzen schreibt, da fällt so ein Everybody's Gone to Rapture, ob die das jetzt drin hatten in dem Jahr oder nicht, fällt da überhaupt nicht auf. Also das ist jetzt für die, das ist die achte Nachkommastelle bei denen in der Bilanz. Und trotzdem gönnen sie sich das halt, weil sie da einfach wollen, dass ihre Plattform auch solche Titel bietet.
Ja, das ist
halt
eine Imagegeschichte auch, weil es auch einfach wunderschön aussieht. Also ich glaube, allein aus technischer Sicht haben sie gesagt, cool, damit kann man auch mal wieder so zeigen, so Vorführspiel, was grafisch aus der PS4 rausholbar ist.
Ja.
Weil die CryEngine dreht da wirklich auf. Und nicht nur die, sondern auch der Lüfter der PS4. Also das Lauteste an diesem Spiel, man musste den Chorgesang schon ganz schön laut aufdrehen, damit man den Lüfter nicht rauschen hört die ganze Zeit.
Das finde ich eine ganz komische Sache tatsächlich bei der PS4 aus technischer Sicht. Ich habe teilweise Spiele, die wirklich toll ausschauen, wo nichts passiert. Und ich habe Spiele, die gar nicht so spektakulär sind, aber wo du das Gefühl hast, die fliegt mir gleich ins Gesicht, die Konsole, weil die so krass hinten die Lüfter anhat, dass man das Gefühl hat, die wird da jetzt gleich wie so ein Jet nach vorne geschossen. Das finde ich ganz komisch. Also die grafische Qualität ist nicht unbedingt dafür ein Indikator, inwiefern die Konsole ausgelastet ist. Das ist ganz interessant.
Irgendwie. Seltsam zu beobachten, ja, finde ich auch.
Wollen wir ganz kurz noch am Ende, auf Twitter haben sich ein paar Leute so einen Spoiler-Teil gewünscht, weil Dings einige gerne wissen würden, wie wir die Geschichte
halt interpretieren. Weil es halt auch so kryptisch ist.
Genau, deswegen hier an dieser Stelle der Spoiler-Teil. Also wenn ihr das noch spielen wollt, dann vielleicht ab dieser Stelle aufhören.
So viel macht's auch nicht aus, glaube ich.
Ja, doch, glaube ich schon.
Es könnte also sogar helfen, vielleicht vorher zu wissen, was los ist, um gewisse Sachen wieder besser zuordnen zu können. Aber ich finde es auch spannender, das mit zu beobachten.
Ja. Also wenn du die Story schon vorher weißt, dann ist ja, hast ja alles aus dem Spiel vorweggenommen. Dann.
Naja. Ja, genau. Und man soll ja, also das daran könnt ihr ja auch eure eigene Aufmerksamkeitsspanne und Intelligenz überprüfen, ob ihr die Informationen zusammenkriegt. Nein, mehr als, also hier Spoiler.
Da freut er sich. Über die Leute natzen.
Natzen. Das ist ein schönes, das ist dein Lieblingswort, ne?
Ja, weil das so geil ist. Ich habe das, wie gesagt, ich habe das noch nie von jemandem gehört, außer von dir.
Ja, das ist, glaube ich, irgendwo aus dem Ruhrpott ist das. Ich habe das auch irgendwie von Jugendlichen gehört und quasi entwendet. Also Spoiler-Teil. Wie habt ihr das denn interpretiert, diese ganze Hintergrundgeschichte mit dem Observatorium und dem Muster, dem Signal? Ich glaube, im Englischen heißt es The Pattern. Wie habt ihr das denn aufgenommen?
Naja, also erstmal das Offensichtliche, dass ja wirklich diese Stadt ausgelöscht wird, das ist ja kein, das muss man ja nicht interpretieren. Nee, also dass das dann wirklich der Luftangriff kommt und so weiter.
Mit dem Nervgas, ne?
Ja. Genau, ja.
Das fand ich übrigens, muss ich mal ganz ehrlich sagen, fand ich einen Gänsehautmoment, wo du dann teilweise siehst, wie dann oder oben
bei der Sirene oben steht.
Genau, diese Leuchtstreifen von den Jets, die dann so langsam über die Stadt fliegen und dann siehst du halt auch, wie diese Bomben so einschlagen und du stehst so ein Stück weiter oben. Das fand ich tatsächlich einen krassen Moment.
Ich fand richtig, richtig krass, fand ich das mit dem Baby im Camp. Da hat's mich, also das fand ich sogar noch, also ich fand die Szene auch krass mit der Sirene, aber bei dem Camp war das noch heftiger, weil einfach diese, dieses Mädchen auf der Bühne sitzt, wo sie normalerweise immer Peter Pan vorführt und hat das Kind in der Hand und sagt, versucht das Kind zu beruhigen und es zum Schlafen zu bringen und wirklich in dem Moment, wo das Baby gerade eingeschlafen ist, werden diese Bomben fallen gelassen und du drehst dich um. Also, und
dann leuchten die alle so auf.
Dann leuchten die alle so auf. Also jedes Mal, wenn die Menschen sterben, das siehst du halt auch, weil diese Funken so wie Asche in die Luft steigen. Sie werden ja auch wirklich zur Asche tatsächlich. Ja. Also auch in der Hintergrundgeschichte. Aber in diesem Fall, wenn die sterben, dann entsteigt sozusagen die Seele. Und ich fand das super krass. Also einfach, weil das mit dem Kind, da hatte ich dann persönlich auch diesen persönlichen Bezug. Und diese Sirene, du hörst die ja schon relativ weit im Voraus, also du hörst sie ja schon aus der Entfernung und ich fand das super gänsehautmäßig, richtig krass.
Aber gut, gehen wir mal in medias res. Also ich sag jetzt mal, was ich verstanden habe und dann sagt ihr, dass das alles nicht stimmt, weil es ganz anders war. Steve Appleton und seine Frau Catherine Kate.
Collins.
Genau, aber die wird ja immer Kate genannt. Kate, ja. Sie ist aus Amerika und er ist aber gebürtig aus diesem Ort. Und beide sind, glaube ich, so Astrophysiker oder so oder auf jeden Fall halt Wissenschaftler. Und er kriegt offenbar ein Angebot oder beide zusammen, dass sie dort wieder hingehen, um an diesem Observatorium zu arbeiten. Und das machen sie auch und sie fühlt sich aber nie so ganz wohl da, weil sie irgendwie immer das Gefühl hat, ja, die Leute, das ist halt so eine eingeschworene Ortsgemeinschaft und die mögen Fremde halt nicht so und Amerikaner schon gar nicht. Genau. Deswegen fühlt sie sich da nie so wohl und was dann hinzukommt ist, dass Lizzie offenbar die ehemalige Verflossene von Steven ist und das natürlich dann zu Eifersuchtsmomenten führt, weil die sich natürlich dann einfach kennen von früher und die gehen dann mal im Pub zusammen ein Bier trinken und das erzählt er ihr wohl irgendwie nicht so und dann ist Kate natürlich eifersüchtig, als sie das rausbekommt. Also so eine klassische Dreiecksgeschichte. Und so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass Steven und Kate diese Katastrophe auslösen, weil sie diese Weltraumsignale über das Observatorium verstärken.
Also sie beobachten eine Anomalie von so einer Sternenkonstellation und dann haben sie auf einmal beide so wie so Brandwunden im Gesicht. Und das ist quasi so der erste Moment, wo es übertragen wird. Das sieht man auch an diesen Farbeimern, die manchmal rumliegen. Dieses, was so ein bisschen aus wie so ein Schmetterlingsmuster. Das ist quasi dieses Pattern. Und dann merken sie, das hat sich irgendwie übertragen, oder? So hatte ich das interpretiert.
Ja,
das
genau. Woher weiß man das mit den Brandwunden? Weil die sieht man ja nicht.
Das erzählen die. Es ist so eine radioaktive Verbrennung. Und dieses Zeichen, das hat wohl tatsächlich auch eine mathematische Bedeutung.
Man sieht dann diese Ausdrucke da, ja.
Genau, man kann da irgendwie auch tief einsteigen. Also ich bin mathematisch völlig unbegabt. Ich habe dann so schnell gegoogelt und festgestellt, dass dieses Muster auch tatsächlich irgendwie einen Sinn hat. Also es gibt's tatsächlich in der Mathematik. Und das erinnert nicht umsonst an das Unendlichkeitszeichen. Und dieses Signal lernt dann auf der Erde sich zu bewegen. Also es hat tatsächlich dann ein intelligentes Verhalten und versucht sich dann erst einmal über Vögel zu
Erstmal Mensch zu Mensch.
Ja, teils. Also es versucht erstmal über die Vögel zu gehen und die sterben daran. Das ist halt eben genau der Moment, wo man denkt, dass alle Vögel weggehen. Das ist aber nur eine bestimmte Zeit lang. Und das ist halt deshalb so tragisch, weil die Wendy hat wohl eine Vogelfarm oder relativ viele Vögel bei sich zu Hause, weil sie Vögel liebt. Und die sterben alle ganz elendig, weil sie das einfach nicht aushalten. Also dieser kleine Organismus, der kommt nicht damit zurecht, dass dieses Signal die befällt. Und dann versucht dieses Signal die Menschen zu befallen. Das halten die auch nicht so gut aus. Die bekommen davon Kopfschmerzen und Nasenbluten.
Berühmte Nasenbluten, genau.
Richtig, auch noch viele, viele andere Krankheitssymptome. Und dann entdeckt
das Signal. Das ist genau der Punkt, wo dann auch die Menschen auch merken, da ist irgendeine Auffälligkeit. Und dann wird ja quasi die Quarantäne ausgerufen, weil sie denken, da ist irgendeine ganz schlimme Grippewelle.
Nee. Also die Grippewelle, die ist ja tatsächlich nur zur Tarnung da. Also das ist nur...
Ah, genau, klar. Ja. Aber sie sagen halt, das ist eine Grippewelle und dann wird unter Quarantäne gestellt. Und dann sucht sich das Signal die Telefonleitung aus.
Als genau. Und dann denken sie auch eine Zeit lang, okay, wir müssen die Telefonleitung kappen, weil wenn dieses Telefonsignal nicht aus dem Tal rausgehen kann und folglich niemand raustelefoniert, dann kann das Signal das Tal auch nicht verlassen. Aber das findet dann wiederum andere Möglichkeiten über andere Leitungen, über andere Wege und findet letztendlich aus dem Signal heraus und erfährst dann zum Schluss, dass es dann sehr wahrscheinlich dann einfach den Rest der Welt tatsächlich erobert hat und der Effekt ist, wenn es in Kontakt mit Menschen gerät, dann zerfallen die zu Staub und das gefällt dir am Anfang gar nicht so auf, weil du denkst, okay, wo sind die Leute, wo sind die Leichen, es gibt ja überhaupt keine Toten und wenn du dann wenn du diese Information aber hast, dann merkst du so langsam, dass da hier und da so merkwürdige Staubflecken sind und anscheinend die Leute sich wirklich einen Staub aufgelöst haben. Und es gibt sogar in der Geschichte, gibt es manchmal so auch Hinweise darauf, da gibt es dann irgendwie eine Frau, irgendwie eine Aushilfe in diesem Camp und die sagt so, ja, das sind bestimmt in die Stadt gefahren, um einen neuen Staubsaugerbeutel zu holen. Und dann fragt jemand, wie kommst du denn darauf? Ja, in der Wohnung ist irgendwie wahrscheinlich ein Staubsaugerbeutel geplatzt, weil da einfach alles voller Staub ist. Und
das habe ich gar nicht gehört. Ich habe nur immer mitgekriegt, dass die aus dem Feriencamp einfach weg sind und sie nicht wissen, wo die sind, genau. Ja.
Genau, aber das ist dann halt so eine Nebeninformation, die du noch kriegst irgendwie. Also es hat, die sind tatsächlich zu Staub zerfallen. Und das hat wohl, das ist dieser Nebeneffekt von diesen Dingens. Und Kate ist die Einzige, die am Ende am längsten am Leben erhalten worden ist, also auch die sogar den Nervengasangriff überlebt, weil sie eine Verbindung mit diesem Muster eingeht. Also sie gewinnt dann, das ist auch die interessante Frage, die dann darauf führt, wer ist der Spieler? Das wird ja wirklich offen gelassen. Wer ist das? Also man wird am Anfang von Kate sogar adressiert, wenn man das erste Telefon abnimmt, dann sagt sie ja, such die Spuren und mach dies und mach das. Deswegen könnte man eigentlich davon ausgehen, dass man eine Person ist, die nicht Kate ist, aber nach dieser Auflösung oder beziehungsweise nach diesem Informationsfleck, den man am Ende dann bekommt, dass sie sagt, so, ich bin das Muster und ich bin eine Verbindung eingegangen und ich sehe jetzt, dass wir eigentlich in Frieden leben können, könnte es tatsächlich sogar sein, dass es ein Teil ihrer Persönlichkeit ist, die noch einmal durch das Dorf geht, bevor sie in das Licht entschwindet sozusagen.
Wenn man natürlich voraussetzt, dass diese Sprüche, die man von Kate hört, wirklich an dich adressiert sind. Mhm. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, weil es kann natürlich sein, dass Kate diese Sprüche irgendwie an Steven geschickt hat und du die jetzt nur mithörst.
So habe ich es auch interpretiert.
Ja. Das ist nämlich ganz interessant, weil Steven versucht ja mehr oder weniger zu retten, was noch zu retten ist und sagt halt, hier, wir müssen das irgendwie auslöschen und wir müssen jetzt hier die Quarantäne einleiten, um zu verhindern, dass sich das weiter ausbreitet. Und Kate ist ja vollkommen begeistert von diesem Ding. Also die sagt ja auch immer so, wir müssen das erforschen, wir müssen versuchen, mit ihm zu kommunizieren, wir müssen das noch weiter verstärken, damit wir das klarer hören können, das Signal und so. Also da teilt sich ja so ein bisschen die Interpretation von beiden, was eigentlich jetzt dazu geschehen hat. Und
Und Steven fragt ja auch am Ende, ob er nicht einen großen, kolossalen Fehler gemacht hat. Also Steven überlebt ja den Giftgasangriff auch, indem er unten da in diesem Keller rumhängt und noch versucht, irgendwie weiter zu forschen. Das sieht man ja an diesen Wandmalereien, wo dann Formeln aufgeschrieben sind und so weiter. Und gibt dann aber schlussendlich dann ja doch auf.
Genau.
Also er nimmt sich ja dann selber das Leben, weil er quasi bereut hat, dass er jetzt irgendwie diesen Angriff, weil er ist ja quasi der diesen, ich weiß nicht wen, diesen Militärtypen überzeugt, diesen Angriff dann doch zu starten, obwohl seine eigene Familie da drin ist, was ich sehr krass fand.
Das ist ganz interessant, also es ist eine heftige, es ist halt auch, da kommt dann auch so eine Metaebene dann irgendwie tatsächlich auch rein. Also es gibt halt den Plot mit dieser, ich sag mal, Science-Fiction-Geschichte, die zum Untergang der Welt führt, aber eigentlich geht es halt auch um so eine Geschichte über Schuld und Sühne, weil also er hat am Ende dieses schöne Gleichnis, man läuft diesen Gang lang und es ist wirklich auch geil gemacht, dass dann diese Lichtschatten dann immer so an jede Ecke auftauchen, man wird dann immer so in einen Raum geführt, wo er sich letztendlich das Leben genommen hat. Also er verbrennt sich selbst. Und er hat dann dieses Gleichnis mit dem Fuchs, dass er als Kind irgendwie mit seinem Vater im Wald war und dass da ein Fuchs war. Und der Vater hat ihm erklärt, dass dieser Fuchs einen Verstand von einem Tier hat und nicht wirklich weiß, wann es verletzt, wann es Gewalt ausübt und so weiter. Und er vergleicht sich selbst eigentlich mit dem Fuchs. Also er sagt, ich habe Dinge getan, die dazu geführt haben, dass es anderen Leuten schlecht geht und dass es teilweise sogar zu Unfällen oder zu Todesfällen gekommen ist, nur durch mich. Ich habe die Panik verbreitet, ich habe die Leute dazu überredet, diesen Luftangriff zu starten und so. Und im Prinzip habe ich die Leute davon abgehalten, diese Erlösung zu finden. Weil das Interessante ist ja, dass in dieser Hintergrundgeschichte für jeden das Licht ja was anderes bedeutet. Das merkt man ja auch am Anfang direkt bei Jeremy, das ist der Priester, der irgendwie in seiner Kirche sitzt und dann kommt kurz bevor diese Entrückung für ihn stattfindet, für ihn persönlich, hat er das Gefühl, dieses Licht wäre die Stimme Gottes. So, und da habe ich auch in diesem Moment habe ich auch tatsächlich gedacht, das wäre die Entrückung, also wirklich die biblische Entrückung, die da stattfindet. Und du merkst dann aber dann nach und nach, dass für jeden anderen eine andere Form der Erlösung stattfindet irgendwo. Also für Wendy Collins ist es dann eine Erlösung von all ihrem Triaden erfüllten Leben. Und für Liz und für Frank ist es dann auch wieder eine andere Art Form von Erlösung, die nicht religiös verbunden ist. Und Insofern hat Steven sie die ganze Zeit abgehalten, der wie ein Wahnsinniger mit seinem Fahrrad durch das Dorf gefahren ist und versucht hat, irgendwie das Muster zu erforschen, die Spur nachzuverfolgen und so. Der wird ja immer wirrer. Also je weiter man in der Geschichte kommt, desto mehr merkt man, dass der immer aufgewühlt wird und immer panischer, bis es dann auch tatsächlich zu Unfällen kommt und so.
Ja, und bei Frank zum Beispiel eben diese Geschichte mit seiner Frau, also mit seiner Frau Mary. Genau. Für ihn ist es ja wirklich so eine Erlösung, dass er quasi wieder zu ihr kommt. Also hat ja auch so ein bisschen Religiöses, aber weil ich finde es auch sehr schön, verbildlicht die Lichtpunkte, die einem durch diese Kapitel führen, die verhalten sich ja auch so charaktertypisch. Also Lissy ist so ein aufgescheuchtes, fast schon zweigliedriges Fünkchen, was dich da.
Nee, sie ist schwanger.
Zwei Pünktchen, die da so rumwirren und hüpfen, weil sie eben schwanger ist, fand ich sehr schön charakterisiert und auch du merkst den Punkten an, wer irgendwie ein bisschen hektisch ist und wer irgendwie eher ruhig ist und wer dauernd hin und her rennt, fand ich auch sehr, sehr schönes Detail.
Ja, Jeremy ist zum Beispiel auch sehr, sehr entspannt, ne? Also er als Pfarrer, er ist ja auch so das Bindeglied zwischen in dieser Gemeinde, er ist ja wirklich, also er sagt auch immer wieder selber diese Verantwortung und er hält die alle Leute auch zusammen und auch über Religion hinaus. Also er sagt halt, es ist ganz interessant, wie er auch über seinen Beruf spricht und so, dass er auch selber manchmal irgendwie Zweifel hat an seinem Glauben und so. Aber er sieht sich halt als jemand, der diese ganze Gruppe irgendwie zusammenhält. Und deshalb ist sein Lichtkegel ja auch viel ganz ruhig geführt und relativ entspannt. Und was richtig creepy ist, dass du in diesen Lichtdings dann auch immer noch so diese Stimmen hörst, ne? Also du hast ja, man hat immer so dieses Gefühl, diese elektronischen Signale, die Elektrosignale, die schweben da so mit, als hätte es Teile von Telefonleitungen auch wirklich so aufgezeichnet und die schwirren dann so mit in dieser Lichtkugel herum. Das ist, fand ich, super krass. Und mega krass sind diese Stellen im Kapitel Übergängen, also wenn so Sachen kommen wie diese Bombardierung, so, wo dann auf dem Boot, also dann wechselt die ganze Zeit auf Nacht und dann hast du so einen Teppich aus Licht, Kugeln so und die führen dich auch ganz, ganz explizit an eine bestimmte Stelle und führen ein anderes Kapitel ein. Ich fand das so, also es ist schön und trotzdem beängstigend und unheimlich und egal. Wow. Also ich fand es super gut.
Bis auf die Schatten.
Was?
beim Tag-Nacht-Wechsel
die Schatten. Ja, das ist das einzig Blöde, ja. Das ist so das einzig technische Defizit.
Wie habt ihr jetzt das eigentliche Viech, nenne ich es jetzt mal, interpretiert? Ist es jetzt einfach eine außerirdische Lebensform? Weil Kate ist ja recht explizit am Ende und sagt irgendwie was, die sagt im Prinzip so, das Pattern ist die Liebe oder irgendwie so. Also
es gibt ja tatsächlich auch die Interpretation, dass das Ganze mehr oder weniger wirklich halt die Erlösung für die alle ist. Mhm. Weil im Grunde ist es ja so, dass Steve und Lissy dann wieder zusammengeführt werden und wie gesagt, was ich eigentlich gesagt habe, dass der Frank mit seiner toten Frau zusammengeführt wird und der Pfarrer findet seine göttliche Erlösung. Also im Grunde sterben die zwar alle, aber man kann jetzt auch die Interpretation anlegen, dass man sagt, ja gut, aber eigentlich kriegen alle was Positives davon. Sie werden alle von ihrer Lebensform erlöst und gehen in ein glorreiches Rapture im wahrsten Sinne des Wortes über. Also deswegen.
Es gibt die Lesart von reiner Science Fiction als außerirdische Lebensform. Ich finde, das funktioniert auch, aber ich habe es auch eher so wie Daniel gesehen. Das ist irgendwie, es ist das Licht, das durch Zeit und Raum streift. Das ist wie das Licht eines erloschenen Sterns oder so, das einfach irgendwie etwas heller geleuchtet hat und was denen aufgefallen ist. Und dieses Licht auf der Reise zur Erde, auf der Reise durch Raum und Zeit, sieht es eben halt auch Dinge der Unendlichkeit. Also es nimmt halt irgendwie vergangene Sterne auf. Es ist halt irgendwie wie so ein erloschenes Lebenszeichen, was voll von Weisheit und voll von Erlösung ist. Und ich glaube, das ist muss nicht zwingend irgendwie eine außerirdische Lebensform sein. Es muss jetzt nicht einfach eine fremde außerirdische Kultur sein, sondern ich glaube eher, das ist so ein kosmisches Zeichen, das einfach sich sprichwörtlich ausgebreitet hat in diesem Dorf.
Und ja, aber so von der Erzählung ist es ja schon eine klassische Science-Fiction-Geschichte, dass denen was widerfahren ist durch dieses Licht. Also das ganze Spiel ist ja nicht eine Metapher. Dieses Licht, was da passiert oder was die Menschen krank macht, das ist ja von der Story-Erzählung wirklich auch da vorgekommen. Das ist ja nicht eine Metapher, dass die jetzt alle, dass man am Ende merkt, oh, das ganze Dorf hatte irgendwie Krebs oder irgendwie sowas. Weißt du, wie ich meine? Also es ist nicht wie bei Papo Io, wo das ganze Ding eine Metapher ist für einen alkoholkranken Vater und die Beziehung zum Kind, sondern es ist ja schon das, was in diesem Dorf passiert ist. So. Also deswegen ist es eigentlich im Grunde eine Science-Fiction-Geschichte.
Ja, doch, doch. Also im Kern ist es eine Science-Fiction-Geschichte, aber wie so oft in Science-Fiction-Geschichten gibt es ja immer noch so einen kleinen Teilfragment, den du halt frei interpretieren kannst. Und also wenn du überhaupt
die Botschaft,
es muss doch mal, Manu, es kann doch zum Beispiel sein, dass Steven und Kate wahnsinnig geworden sind durch das, was sie da gesehen haben und dass dieser Luftschlag im Prinzip halt alle ausgelöscht hat, aber eigentlich war da gar nichts. Also
genau, das kann auch sein, ja.
Ja, so, das wäre nämlich jetzt meine Interpretation gewesen, genau. Das,
was hat es denn mit diesem Zahlencode auf sich? Hat das jemand mal mit Nerven gesagt?
Dieses 1, 7, 7.
Genau, diese Nummernsender, ne? Die gibt's ja auch tatsächlich. Super creepy. Das habe ich, also ich glaube, bei uns, da gibt's viele Threads im Internet, da habe ich, die müsste man alle mal aufzählen. Die haben wohl auch eine Bedeutung, natürlich. Aber also die hatten bei DS, da hatten die Nummern schon eine Bedeutung. Da gab es auch ein paar Zahlen, die, wenn man die zusammengezählt hat, dann ein Wort gebildet haben und so. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also soweit ich müsste, ich würde mich auch mal interessieren. Also vielleicht hat es irgendjemand in den Kommentaren gerade mal parat, was diese Zahlen bedeuten. Fand ich eh unheimlich, diese Nummernsender. Das ist ja, das sind ja einfach nur wiederholen.
Da kommt einem so ein so ein Schauer über den Rücken, wenn man dann immer schon so von Ferne dieses 7, 1, 1 hört.
Ja, ist auch ganz cool, wie du dann, du wirst ja auch durch diese akustischen Signale ganz gut durch die Welt wieder geleitet und ist super, super creepy auf jeden Fall.
Creepy fand ich auch, dass alle Uhren auf 6 Uhr 7
stehen. Ja. Oh, und das war, ich weiß auch nicht genau, was es war. Entweder ist es der, was war das? War das, das
der Einschlag des Bombeneinschlags? Ja, das ist klassisches Hiroshima. Ja. Da sind ja auch in der Stadt alle Uhren stehen geblieben, als die Bombe gefallen, also die es da quasi noch technisch überlebt haben. Und
aber führt das vielleicht irgendwie auch noch zu einem Vers, hat 6, 7 irgendwie noch was, irgendwie eine höhere Bedeutung vielleicht?
Vielleicht, aber da kenne ich mich zu wenig aus. Ich habe es auch so gesehen, dass das ist halt die Uhrzeit, wo alles stehen geblieben ist, wo die Bombe runterging.
Aber voll unheimlich so. Ja. Und ganz schön geschickt gelöst, da muss man nämlich nur ein paar Uhren-Assets machen. Ja, nee, das ist wirklich, wirklich cool. Also da gibt's bestimmt auch ein paar andere Lesarten. Also müsste es wahrscheinlich nochmal, da gibt's wahrscheinlich auch noch ein paar Informationen, die man irgendwie an Randstellen findet. Ich habe schon sehr viel Zeit genommen und glaube aber, dass ich trotzdem nicht alles gesehen habe. Weil ich bin zum Beispiel bei dieser Bunkerstelle, bevor man in diesen Bunker geht, da sieht man in der Ferne schon so einen Strommast, wo das Lichtsignal irgendwie aus dem Tal hinausgeht und bin dann nicht hochgelaufen. Also ich bin in diesen Bunker rein und dann war das Spiel an der Stelle sozusagen vorbei. Also ich konnte nicht mehr weiterlaufen und ich weiß nicht, was da auf diesem Hügel noch ist. Bestimmt entdeckt man da auch noch mal weitere Sachen.
Also gibt's viel zu entdecken und es wird, glaube ich, auch noch in ein paar Jahre noch irgendwie Hinweise geben, die man da irgendwie noch nicht entdeckt hatte. Was ich zum Beispiel gesehen hatte, auf Autos, Nummernschilder, das kannst du bestimmt alles irgendwie auch noch interpretieren und machen und tun. Da gibt's bestimmt Hintergrundinformationen, die Designer sich halt einfach auch überlegt haben, irgendwas Cooles noch einzubauen oder so. Allein diese ganze Station am Ende ist ja auch so geil gestaltet mit diesen 1000 Druckern, die da stehen. Zwar völlig unrealistisch, aber das unterstreicht auch so ein bisschen, dass Kate völlig besessen ist im wahrsten Sinne des Wortes, gell? Von diesem Pattern.
Ist irgendwie auch ganz schön, das spielt ja 84 fand ich auch ganz geil gemacht von der Ausstellung, dass du immer so alte Autos hast und immer noch so Röhre-Monitore und die sitzen da wirklich auf so riesigen Computern. Ja. Das fand ich, und haben auch so gigantische Telefone, wenn es Mobiltelefone sind, oder so Funkgeräte. Das fand ich eigentlich ein ganz nettes kleines Detail noch. Passt auch ganz gut zu dieser Dorfatmosphäre.
Absolut.
Gut. Haben wir das, Everybody's Gone to the Rapture. Bin ich mir jetzt mal gespannt, ob Chinese Room das so weitermacht. Also ob die immer wieder in dieser, Walking Simulator-Schiene bleiben. Oh. Oder was jetzt da passiert. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ihr habt ja schon schön gesagt, cool, dass es sowas gibt. Und es muss halt jeder selber für sich entscheiden, ob er so da was mit anfangen kann, ob er dem was abgewinnen kann oder eben nicht.
Ich finde da diese Diskussion, ob es ein Spiel ist oder nicht, total überflüssig.
Ja, das haben wir ja schon
gesagt. Das ist total Banane. Also das wäre einen eigenen Cast irgendwie wert, was definiert ein Spiel und was nicht. Aber da gibt's, ganz nett ist dieser Parodie-Trailer auf Gun Home, wo da gab es dann genau dieselben Diskussionen. Ist das überhaupt ein Spiel? Und dann haben die in diesen Trailer dann einfach Waffen eingebaut. Und da ist die ganze Zeit ein Fahnenkreuz und rumgeballert. Und
das würde hier auch funktionieren, ja.
Würde hier halt genauso funktionieren irgendwie. Und ich ist eigentlich eine völlig absurde Situation. Eigentlich echt eine ganz absurde.
Nur kurz als Hinweis, wir können natürlich gerne in den Kommentaren weiter spekulieren, was da passiert ist, aber bitte mit Spoiler-Hinweis, weil es
nicht jeder durch hat. Ja, genau.
Gut, alles klar. Dann war das jetzt ein ausführlicher Dreiercast, den wir da wieder aufs Parkett gelegt haben. Und Gut, jetzt machen wir am Ende nochmal die letzte halbe Stunde vom Cast, machen wir nur so 3, 1, 7. Gut, alles klar. Dann schönen Tag und bis bald.
Bis dann. Bald. Tschüss.